Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 29. Juli. Und ja, es ist Crunch-Time. Die größte Woche mit den Earnings, steht uns gerade bevor. Aber ich würde mal sagen, aktuell schaut die Börsenwelt gar nicht so sehr auf die GAFAM-Werte. Vielmehr wird, glaube ich, so in die zwei Bereiche oder ja, seit der News mit ASML vielleicht noch in den dritten Bereich geschaut, also Software, KI-Infrastruktur. Und nun eben auch gab es ja noch eine News, die dafür gesorgt hat, dass jetzt so die einen oder anderen bei ASML, man muss schon wieder sagen, mal wieder so ein bisschen Angst bekommen. Die Aktie hat auch schon einige Prozent abgegeben, denn es gibt wohl Konkurrenz aus China. Werden wir in diesem Podcast oder in dieser Folge mal etwas genauer anschauen, ob man da wirklich Angst haben sollte, ob man seine ASML-Aktien entsorgen sollte. Ich kann schon mal spoilern, ich habe ASML-Aktien auf jeden Fall noch, aber trotzdem eine interessante Nachricht. Ansonsten, es ist viel los. Wir haben schon erste Zahlen, die veröffentlicht worden sind. Wir nehmen die Folge gerade am Dienstagmittag auf. Das haben wir extra so gemacht, dass wir auch unter anderem die Zahlen von Coca-Cola mit reinnehmen können. Dann hat Nemetschek sein Zahlenwerk eröffnet. Ganz interessant auch für den Softwaresektor, denn heute, zumindest mal jetzt um die Mittagszeit, sieht es erstmal auch wieder gut für den Softwaresektor aus. Und es scheint sich so ein bisschen zu bewahrheiten, was wir vor der Berichtssaison so zumindest mal vermutet haben oder in den Raum gestellt haben. Heißt, wenn so die Software oder so die wichtigsten Softwarekonzerne gute Zahlen präsentieren, dass das dann sich dann auch mal wieder so im Kurs zeigen könnte, weil es dann so langsam eben auch keine Argumente mehr dafür gibt, dass die so hart abgestraft worden sind. Wir hatten starke Zahlen bei ServiceNow, wir hatten starke Zahlen bei SAP und nun auch bei Nemetschek. Aber wir haben auch natürlich noch andere News. Amazon hat unter anderem etwas Spannendes angekündigt und vieles mehr. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben dafür da. Dann müsst ihr das später nicht mehr tun. Folgt uns auch gerne, wenn ihr da nichts mehr in Zukunft verpassen möchtet. Und bevor wir mit den ganzen Themen anfangen, ja, geben wir wie immer erstmal an den etwas besser formierten ab, zumindest mal so was das tagesaktuelle Geschehen angeht. Erzähl mal, Software sieht seit Montag ziemlich dunkelgrün aus, während Infrastruktur, Maschinenbau ja gar nicht mal so gut ausgesehen hat. Also verkehrte Welt, wenn man es mal so ein bisschen so den letzten Monaten gegenüberstellt. Was ist aktuell los? Was sollte man ansonsten noch so wissen? Ja.
Genau, wir hatten, ich hoffe jetzt, das Bohren geht nicht los. Wir haben bei der letzten Aufnahme schon die Glasfasermenschen gehabt, die den kompletten Boden aufgerissen haben und jetzt bohrt er bei uns im Haus rum. Also sorry, wenn ihr da mal was hört. Und mal sehen, ob ich komplett aus dem Rhythmus komme. Aber ja, du hast gesagt, also wir hatten dann noch die Zahlen dann von SAP nachbörslich am Donnerstag. Es ging am Freitag schon hoch im Softwaresektor und da war ja schon die Infrastruktur schwach. Das hat sich dann am Montag nochmal deutlich fortgesetzt und Stand jetzt, Dienstagmittag, geht es auch so weiter. Jetzt ist heute der dritte Gewinntag. Ich bin mal gespannt, ja, ob das, oft sagt man ja so, ne, 3 Tage Rebound, dann läuft das so ein bisschen aus und dann könnte wieder ein Rücksetzer kommen. Könnte so kommen, wenn es wirklich nur so Short-Eindeckungen sind. Wenn es jetzt wirklich so, ja, Neupositionierungen sind, dass da jetzt die ein oder anderen Investoren doch wieder strategisch einsteigen, weil sie doch merken, okay, vielleicht wird SAP doch nicht einfach mal wegdisruptiert, sondern er wird weiter bestehen bleiben. Die Zahlen, du hast ja gesagt, die waren ja echt gut. Vor allen Dingen auch so dieser Cloud-Auftragsbestand war sogar besser als erwartet. Also läuft eigentlich, ja. Dann könnte es ein schönes zweites Halbjahr werden, weil die Aktien sind ja eigentlich unterm Strich immer noch sehr tief. Jetzt wurden gerade so ein paar Abwärtstrends erstmal geknackt. Auf Nemetschek kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ja, und auf der anderen Seite, es ist irgendwie, es kommt genauso, wie ich gedacht habe. Trotzdem, kriege ich jetzt auf den Deckel oder kann ich wirklich davon profitieren? Sagen wir es mal so, ne? Zunächst war ich dann mehrmals, wir haben es besprochen, Short bei LPKF Laser, bei Extron, weiß ich noch, wurde ich bei 60,50 € ausgestoppt oder so, ne? LPKF Laser war über 30, SÜSS MicroTec war bei 115. Infineon immerhin aus dem Langfristdepot was verkauft bei über 80. Ja, das ist, und schaut man sich mal jetzt an, wo die Aktien stehen, das ist schon krass. Also tiefste Bärenmärkte, klar, die sind natürlich im Vorfeld krass gestiegen, aber es geht schon bei einzelnen Aktien Richtung 40% Verlust vom Hoch innerhalb von wenigen Wochen im Endeffekt. Also da wurde jetzt mal sehr viel Luft rausgelassen und der Kospi hat, als ich am Dienstagmorgen drauf geschaut habe, 10,76% hat der Index verloren, der Kospi-Index. Das ist so
ja, geistesgestört. Ich muss mal kurz einhaken.
Das sind zwei Aktien, aber das ist so geistesgestört, weil man darf nicht vergessen, was das impliziert, was das bedeutet. Da gab es jetzt Meldungen. Da war doch irgendwann letztens mal diese Meldung, wie viele erwachsene Menschen in Südkorea einen Margin Call bekommen haben. Das waren ja irgendwie 3% der Bevölkerung oder so. Und jetzt kamen nochmal hunderttausende Margin Calls dazu. Das heißt, ja, der Broker ruft dich an, Geld nachschießen oder Konto platt. Also man darf nicht vergessen. Also jetzt waren zum Beispiel heute am Dienstag SK Hynix und Samsung waren 11, 12, 13% im Minus, die Aktie. Nur die Zocker in Südkorea kaufen ja diese dreifach gehebelten ETFs. Das heißt, sie haben an einem Tag über 30% von ihrem Depot geschrottet. Wahrscheinlich sogar noch viel mehr, weil es nicht mal ihr eigenes Geld ist, sondern noch irgendwie vom Broker geliehenes Geld. Also das ist so krank, was dort abgeht. Und es kann natürlich dazu führen, dass jetzt hier so eine Lawine in Kraft tritt. Selbst wenn du nicht verkaufen möchtest, ja, kommt der Verkaufsdruck weiter, weil eben ja du zwangsliquidiert wirst. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen schon so läuft, ne, dass das jetzt so ein bisschen unkontrolliert nach unten ballert, was natürlich auf der anderen Seite wieder kurzfristige Chancen sind. Ich habe ein paar Werte aufgesammelt, bin jetzt aber auch direkt im Minus, aber ich bin da entspannt, weil mein Depot war gestern sogar im Plus, weil wir haben es gesagt, ServiceNow und Co., die waren ja alle richtig schön gelaufen. Mal sehen, wie lange das noch weitergeht, aber auf jeden Fall, was in Südkorea abgeht, das ist krass. Es gab gestern, also die eine Meldung besprechen wir ja gleich noch wegen ASML, ja, vielleicht Konkurrenz, auch das hat dann für ja diesen Abverkauf gesorgt. Dann war ja noch das IPO von diesem chinesischen Speicherchip-Hersteller, der dann an einem Tag um 500% oder so gestiegen ist, auch völlig absurd. Mehr wert war dann als Intel, die ja auch eigentlich ziemlich aufgeblasen sind. Und dann hatte, glaube ich, JP Morgan hatte das jetzt nochmal gesagt, dass wohl der Peak bei den Speicherpreisen Ende 2026 erwartet wird. Ja, also ich glaube mal, der CEO von SK Hynix sagte ja, Knappheit bis 2030, habe ich ja auch gemeint, oder haben wir ja gesagt, ne? Also glaube ich jetzt eher nicht. Ne? Also es werden so viele Kapazitäten aufgebaut und wo soll das ganze Geld herkommen? Wer soll die ganzen Chips kaufen zu den Preisen? Geht ja gar nicht mehr so langsam. Dass es jetzt natürlich so schnell geht und dann natürlich auch so harsch wieder nach unten geht, das ist halt einfach so Börse. Ja, also irgendwann ist der Stecker gezogen bei den Rüstungswerten, hatten wir ganz, glaube ich, auch ganz oft gesagt, irgendwann ist der Stecker gezogen jetzt bei den Chip-Werten oder KI-Werten, dann rappelt es halt mal einfach. Problem ist einfach trotzdem nur, es ist so verdammt schwer davon richtig zu profitieren, weil wie willst du dich positionieren? Willst du Sendes irgendwie sagen, ja, ist übertrieben, ich bleib mal hier 4 Wochen short, ja. Bist du auf einmal 50% im Minus mit so einer Position und das dann durchzuhalten, ist sehr schwer. Und Gewinne laufen lassen ist natürlich auch immer sehr schwer. Was machst du jetzt? Ne? Bist du jetzt rausgeflogen bei solchen Positionen? Sagst du dir, es geht noch weiter nach oben? Hast du ordentliche Rücksetzer kassiert? Also ne, im Nachhinein sieht immer alles so einfach aus, hätte, aber wenn man im Hier und Jetzt ist, ja, ist es sehr, sehr ruppig, aber macht auf jeden Fall, ist ja schöner, als wenn es nichts los ist. Von daher ja, finde ich es ganz gut. Hab jetzt, wie gesagt, so ein paar Positionen im Minus. Aber selbst hier, hast du mal gesehen, deine Krücke Wolters Kluwer, ne? Hat auch ein Comeback gefeiert. Die ballert auch richtig nach oben. Ich habe gerade eben so einen Kursalarm bekommen. Du siehst halt auch Factset und so. Also alles, was zuvor totgeredet wurde, hat halt jetzt das Comeback. Und ja, die Aktien, die aufgeplustert sind, kommen zurück. Ist halt die Frage, ne? Ist das ein kurzfristiger Trend oder, weiß nicht, bleibt das so? Was denkst du?
Ja, also wo ich vorher auch nochmal einhaken wollte, aber ich wollte dich nicht unterbrechen beim Kospi, man darf das natürlich jetzt nicht irgendwie mit einem S&P 500, mit einem Nasdaq oder mit einem DAX vergleichen. Der Kospi, der besteht zu gefühlt zu über 50% nur aus zwei Aktien. Das ist also meiner Meinung nach zumindest nicht vergleichbar, denn wenn wir uns mal anschauen, die Market Caps, Samsung hat circa 1 Billion, SK Hynix ist auch in der Nähe mit 900 Milliarden. Weißt du, wie viel der Drittplatzierte hat dann? Das ist SK Square heißen die. Also der erste ungefähr 1,1 Billionen, SK Hynix so 900 Milliarden. Was schätzt du, was der dritte hat? Du bist gerade gemutet. Du solltest dich noch entmuten, dass man dich hört.
Unter 100 Milliarden würde ich mal tippen, keine Ahnung.
Genau, also der Drittplatzierte hat unter 100 Milliarden. Ja, wir sind also bei 98 Milliarden. Ach, also krass. Gut nur, gesetzt, dass ja. ihr das mal so auch im Verhältnis ja. seht, also mit einem KOSPI, das ist jetzt, ja, es ist ein Index, aber den kannst du nicht vergleichen mit anderen. Also ja. so viel muss man nur eben dazu sagen. Und da halt eben SK Hynix und eben auch Samsung, tatsächlich auch der Drittplatzierte und der Viertplatzierte über 10% im Minus waren, ja, dann steht halt der KOSPI bei minus 11%. Ja, das ist dann da halt nichts Außergewöhnliches. Dafür kann er halt an guten Tagen genauso zulegen. Nasdaq, der wird jetzt, oder das ist es doch eher sehr unwahrscheinlich, dass jetzt einfach mal an einem Tag minus 11% macht, so an einem ja, random Tag.
Irgendwas ja. ganz Schlimmes passieren. Also, wann könnte ja. Nasdaq minus 11% machen, wenn zum Beispiel Microsoft oder Meta irgendwie morgen melden, ja, nee, wir haben uns umentschieden, wir investieren doch weniger oder so, ne? Dann könnte es
richtig. 11%, glaube ich, weil im Nasdaq ist auch viel, was ja viele gar nicht wissen, im Nasdaq ist ja auch viel so herkömmlicher Konsum mhm. dann eben drin. Ich finde, es macht ihn tatsächlich erst so stark überhaupt, dass er also eine sehr mhm. hohe Tech-Gewichtung hat, aber auf der anderen Seite auch sehr viel so Konsumgüter tatsächlich drin. Also er hat auch noch so einen guten Hedge, wie ich dann eben finde, ja. Also ob er dann wirklich 11% im Minus wäre, wüsste ich jetzt nicht, aber ihr wisst, also der KOSPI hat halt viel stärkere Schwankungen dann halt von daher. Dann noch zu deiner Frage, genau, wie das da jetzt so weitergeht. Ich bin tatsächlich, ihr wisst, dass ich mit Trading eigentlich nichts am Hut habe. Ich habe aber gestern Morgen in meiner, ja, ich habe so eine komische Trading-App bei mir auf dem Handy, weiß gar nicht, auf furchtbares Inter, funktioniert auch nie, halt irgendwas irgendwie mit Goldesel oder so. Und ich hatte sowieso schon das Gefühl, ja, Software läuft ganz gut und tatsächlich habe ich auch tatsächlich aktuell Service Now. Ich habe sie Montag früh schon gekauft, also bevor da dieser große Bounce nach oben gekommen ist, habe da tatsächlich auch mal eine Position, die ich tatsächlich nur kurzfristig geplant habe, weil ich einfach aktuell an eine Erholung in dem Sektor glaube und da zumindest mal so ein kleines bisschen davon mitpartizipieren möchte. Tatsächlich könnte es auch sein, dass ich dann die Service Now Position auch länger im Depot behalte, aber dann mit einer etwas kleineren Position. Aber wenn wir uns auch mal so anschauen, Service Now war ja auch schon mal bei deutlich über 110 Euro vor einiger Zeit. Ja, also das muss man da eben auch noch mit dazu sagen. Und ich habe es ja auch, also wir haben es ja beide gesagt, ich habe es ja am Anfang des Podcasts dann eben gesagt, also wenn wir mal so ganz ehrlich sind, es war mittlerweile fast nicht mehr rational zu erklären, dass einige Werte so stark ausgebombt worden sind. Wir haben gesagt, wenn die Zahlen dieses Mal passen, und man muss sagen, ServiceNow hat sehr positiv überrascht, SAP war ordentlich auf jeden Fall, wir hatten heute eine MedCheck mit einer Prognoseerhöhung. Es gibt aktuell, also es zeigt sich halt, dass halt da einfach zu viel Skepsis meiner Meinung nach mit drin war. Und da möchte ich halt eben so ein bisschen oder versuche es halt von dieser Aufwärtsbewegung da so ein bisschen mit eben was zu nehmen. Und habe mich dann eben auch dazu entschieden, nun mit einer tatsächlich auch eher als Trading-Position angesehen, aber auch mit einer Option auf einen längerfristigen Verweil bei mir im Depot. Also ich glaube, das sagt dann auch schon alles zu meiner aktuellen Meinung zu dem Sektor dann eben aus. Habe aber auch gesagt, dass ich auch eine SAP aktuell super spannend aktuell finde, ja, weil die meiner Meinung nach so gut aufgestellt sind, ich da überhaupt nicht an eine Disruption glaube, eher im Gegenteil, da sie mit Joule sogar richtig stark aufgestellt sind, was die KI-Agenten angeht. Salesforce hatte zuletzt auch, wie ich finde, überzeugende Zahlen. Also es spricht eigentlich alles dafür und deswegen, ja, bin ich da aktuell wirklich sehr, sehr optimistisch, was das Ganze angeht, ja. Genau, dann würde ich mal sagen, da wir viele Themen haben, gehen wir mal direkt weiter. Machen wir mal mit einer kleinen Quick News noch an. Amazon hat nämlich beim Bund beantragt, tatsächlich über 5000 Satelliten sollen ja sozusagen gestartet werden. Da gab es ja eine größere Übernahme, die man angekündigt hatte von Globalstar. Es war aber auch tatsächlich eine recht große Übernahme, also über 11 Milliarden soll das ganze Volumen hier betragen. Und da hat man nun eben den Antrag gestellt für über 5000 Satelliten. Da möchte man eben das bestehende Netzwerk sozusagen, also die Infrastruktur weiter damit ausbauen und das Ganze dann eben im Spektrum von Globalstar sozusagen zu kombinieren. Also Amazon untermauert da eben nochmal so ein bisschen, dass sie eben auch hier den Orbit wirklich angreifen wollen. Und ja, Amazon hat ja schon oft bewiesen, dass sie es immer wieder schaffen, in solche Sektoren gut reinzukommen. Zeigt, oder dann bleiben wir nämlich auch nochmal beim Thema Weltall. Wer weiß es noch, vor einigen Wochen, ja, der spektakulärste IPO wahrscheinlich aller Zeiten, der stattgefunden hat. Und nun hat man aber nicht mehr so viel davon gehört. Und mittlerweile ist es so, dass sich SpaceX von seinem Höchststand fast halbiert hat, ja. Und wir hatten ja mal auch vor dem IPO noch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte auch gesagt, wenn sie im zweistelligen Bereich mal angekommen ist, dann wird für mich auch das Ganze so ein bisschen interessant. Und wir haben jetzt tatsächlich die Phase mal zumindest mal so Dienstag, dass wir hier einen Kurs von unter 100 Euro gesehen haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass du auch sowas Ähnliches gesagt hast. Erzähl mal, wie siehst du aktuell SpaceX, wenn man sich das jetzt vom Höchststand anschaut? Der Chart sieht ja nicht ganz so geil aus, ja. Also es geht ja eigentlich nur nach unten. Viele haben ja auch gesagt, ja, kann ja eigentlich nur nach oben gehen durch Nasdaq-Aufnahme und Pipapo. Wie siehst du es aktuell?
Genau, wurde jetzt auch echt sehr häufig gefragt. Ich hatte es ja so gemacht, dass ich dann direkt am ersten Tag ein bisschen was verkauft hatte und dann am zweiten Tag bei, ich glaube, irgendwie umgerechnet $180 oder so. Danach ging es ja noch Richtung, sie war über $220 und jetzt steht sie bei $110. Ja, also das war ja kurzfristig ja dem Hype geschuldet. Das sind ja nur, wie viel sind es, 4% der Aktien handelbar oder so? Ich weiß gerade gar nicht, ne? Wie viel das, also ganz, ganz wenig. Und da kam halt nochmal diese Flut an Privatanlegern, die gekauft haben. Aber seitdem, brutaler Abwärtstrend einfach. Man hat schon mehrmals gedacht, Intraday kommt immer mal wieder jetzt Gegenbewegungen. Aber ja gut, jetzt ist auch der ganze Sektor schwach. Ja, und ich glaube, da sind viele Shortseller aktuell aktiv, weil es ja so ist, dass dann ab 6. August diese erste Lockup-Sperrfrist für Insider und diese ganz frühen Investoren von SpaceX abläuft. Und da werden dann weitere 911,5 Millionen Aktien handelbar. Also das ist eine riesige Summe. Und ja, damit steigt natürlich im Vorfeld die Angst, dass wenn jetzt alle Insider auscashen können, und ich weiß jetzt nicht, was der durchschnittliche Kurs von denen ist, aber die sitzen auf riesigen Gewinnen und wahrscheinlich werden da nicht wenige auf jeden Fall ein bisschen was verkaufen, dass dann die Aktie noch tiefer geht. Schwer zu sagen, ob das jetzt schon eingepreist ist. Ein Szenario könnte sogar sein, dass an dem Tag, wo dann die Aktien handelbar sind, dass es sogar nach oben geht, weil die ganzen Shortseller darauf spekulieren und dann an dem Tag eindecken und vielleicht verkaufen ja gar nicht mehr so viele. Also ich finde, so langsam auf dem Niveau kann man sich das mal auch fürs Langfristdepot anschauen. Ich meine, wir haben immer noch 1,45 Billionen Marktkapitalisierung. Ja, ich glaube, die nächsten Zahlen, weil sie ja auch diese Deals gemacht haben mit Anthropic und Co., müssten eigentlich ganz gut ausfallen, ja, und dann, also genug Fantasie ist natürlich in dem Wert drin, ne? Aber es ist halt auch wieder Elon Musk, ne, und bei Tesla ist man jetzt ja auch ziemlich ernüchtert, was so im letzten Call gesagt wurde mit Optimus und Co., ne, ich habe auch vor ein paar Tagen so ein Tweet gesehen, die ganzen Versprechen, was er erzählt hat und was dann passiert ist, also es ist schon echt dieser etwas zu heftige Optimismus, ist schon krass, so wird es auch bei SpaceX sein. Also diese ganzen Pläne mit Weltraumbesiedlung, mit Rechenzentren in Weltall, wann die kommen und wann das wirtschaftlich ist, da ist wieder sehr viel Optimismus drin, ne? Aber trotzdem, es ist natürlich sehr spannend. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt nochmal unter $100 geht oder so, kann man sich's langsam mal anschauen, meiner Meinung nach, ne? Aber ich werde dann auch eher irgendwie ja in Tranchen ein bisschen kaufen und erstmal so eine Fuß in die Tür setzen und dann mal gucken einfach, ne? Aber lieber jetzt kaufen bei $110 wie im Hype bei $200, sage ich immer, ne? Jetzt will die Aktie wahrscheinlich keiner mehr haben oder jetzt zweifeln alle. Es ist ja immer dasselbe, ne? Also ServiceNow, SAP, alles Dreck und wenn die wieder oben stehen, ist es wieder toll und ja, jetzt ist, habe ich gestern gelesen, jetzt ist hier Micron und Cosmo auf einmal mittlerweile alles Dreck, weil sie jetzt am Fallen sind, aber das ist halt normal, ne? Bei den Privatanlegern da. Ja, wird dann immer, also wo der Kurs steht, je nachdem ist das Unternehmen gut oder schlecht einfach, ja, so ist es halt.
Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass SpaceX immer noch ganz gut bezahlt ist, also ist jetzt, das Unternehmen ist weit davon entfernt, eine günstige Bewertung zu haben und ich glaube, dass sie halt aktuell auch wirklich so das Problem haben, sie sind jetzt neu an der Börse und Tesla, er hat schon irgendwie, wie ich finde, so eine lange Bringschuld halt einfach. Ja, die Tesla-Aktie ist auch nicht gut gelaufen die letzten Wochen. Das muss man halt auch so sagen. Sie haben jetzt mal in einem Monat knackige 20% verloren. Das ist halt auch nicht wenig. Und ich glaube halt auch, das liegt halt ziemlich dicht beieinander, ja, weil Elon Musk halt immer wieder ankündigt und die Tesla-Aktionäre, die haben das lange so hingenommen, aber irgendwann hat man dann halt doch mal die Bringschuld und man merkt halt, glaube ich, auch so bei einer Tesla oder so, ja, vieles dauert dann vielleicht halt auch irgendwann mal so ein bisschen zu lange und das münzt man vielleicht dann halt auch so ein bisschen auf SpaceX um, ja. Und ich persönlich hätte tatsächlich auch nicht mit so einem schnellen Verlauf in die Richtung gerechnet, aber da sieht man halt mal wieder, weil ich hatte ja auch meine erstgezeichnete Position, habe ich ja tatsächlich direkt am Tag dann, also am nächsten dann verkauft, ich glaube irgendwie mit 20% plus oder 25%. Aktuell war die Entscheidung auf jeden Fall die richtige, ja, aber kann sich auch ganz schnell natürlich mal wieder drehen, genau. Bevor wir weitermachen, noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Gerade in solchen volatilen Zeiten ist es immer wichtig, dass man auch sein Depot im Überblick hat und hier auch eben immer up-to-date ist, was die Entwicklung angeht. Und da ist ein zuverlässiger und guter Portfolio-Tracker also natürlich das absolut wichtige Tool. Und da ist Parkett eines der besten bei uns hier im deutschsprachigen Raum und auch kostengünstigsten, denn viele Funktionen von Parkett könnt ihr völlig kostenlos verwenden. Ihr könnt euch das Ganze mal ganz unverbindlich anschauen. Wir verlinken euch das unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Da habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten, eure Depots und eure Einzelpositionen zu tracken. Ihr habt da eine komplette Historie, wie ihr in der Vergangenheit gehandelt habt. Auch was Dividenden angeht, viele interessante Tools und Features mit dabei. Ihr könnt Benchmark-Vergleiche machen und vieles mehr. Und mit unserem Link bekommt ihr außerdem auch noch eine Vergünstigung auf das Premium-Angebot. Deswegen schaut euch das Ganze mal an. Ihr helft damit natürlich auf die Arbeit, auf unserem Podcast damit zu finanzieren. Und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau, dann gehen wir mal weiter. Und bevor wir uns mal so ein bisschen in die Zahlen reinstürzen, gab es noch eine interessante Nachricht. Das ist nämlich eine neue, ja, so eine Art KI-Sicherheitsallianz, haben sie es genannt, ins Leben gerufen haben. Unter anderem von Nvidia. Und bevor jetzt die Leute dann wieder sagen, wow, was sind das für guten Menschen bei Nvidia, dass die jetzt hier das teilweise auch eben mit einer Open Source-Plattform machen wollen. Ja, so ganz uneigennützig ist das Ganze nicht, denn auch auf den ersten Blick sehr auffällig dabei ist gewesen, denn da sind viele namhafte Unternehmen mit dabei, wie Microsoft, IBM, SAP, Dell, Palantir, auch SpaceX tatsächlich. Aber Google, OpenAI und Anthropic sind nicht mit dabei. Also die Open Secure AI Allianz nennt sich das Ganze. Und eben da ist auch Nvidia mit dabei gewesen. Und es war ja bekannt, dass hier von OpenAI das Modell vor kurzem ausgebrochen ist, die Plattform Hugging Face angegriffen hat. Darüber haben wir auch hier auf dem Podcast berichtet. Und dann ist nun klar geworden, dass man das Ganze, um es unter Kontrolle zu bringen, ein chinesisches Modell tatsächlich teilweise hier verwenden musste, weil sich hier teilweise die Modelle, ja, so ein bisschen, könnte man sagen, auch so abgeschottet haben und dann eben hier nicht geholfen haben. Das Ganze ist eben so, dass halt eben die großen Large Language Modelle wie die von Anthropic Claude oder nee, von Anthropic OpenAI oder Google, dass man hier ja für einige Sachen dann eben bezahlen muss. Und deswegen haben die da eben kein so wirkliches Interesse dran, an so einer Open Secure Allianz mit dran teilzunehmen. Ist natürlich recht klar dann, ja, denn es gibt ja jetzt eben auch ja so Berichte von der US-Regierung, dass es hier also auch Beschränkungen teilweise der Modelle geben soll und gerade für chinesische Modelle oder für so frei zugängliche ist es natürlich eine gute Nachricht für Google oder OpenAI oder Anthropic, wenn da solche Modelle beschränkt werden, da ja dann vielleicht wieder mehr Leute eben in ihre Bezahldienste dann reingehen. War auf jeden Fall eine sehr interessante Nachricht. Also Nvidia ist nach wie vor hier immer bei vielen Sachen vorne mit dabei. Und es gab auch noch weitere Nachrichten über milliardenschwere Garantien. Die News hatte Michael mitgebracht. Erzähl mal, ja, also wie gesagt, Nvidia in aller Munde. Was war da dann eben noch los? Was gibt's da zu wissen aktuell?
Genau, wir haben den, also die Kreislaufwirtschaft Part, ich weiß gar nicht, Part 100 mittlerweile. Es gibt auch so eine tolle Grafik jetzt bei Bloomberg, wie alles miteinander vernetzt ist. Auf jeden Fall gab es jetzt dann nochmal die Meldung, die aber übrigens jetzt auch kaum mehr jemand interessiert, dass ich, also Nvidia garantiert jetzt nochmal den Bau von einem Rechenzentrum, ich glaube von OpenAI war es, im Wert von 250 Milliarden. Es können aber auch bis zu 500 Milliarden werden, ja. Und natürlich müssen dann die Chips bei Nvidia gekauft werden von OpenAI. Also dieses Rad, wo man immer wieder gedacht hatte, ja okay, jetzt so langsam geht's nicht mehr weiter, wird doch wieder weitergedreht. Ich habe auch noch was anderes gelesen, auch BlackRock und so. Die es wird immer ja nach neuen Möglichkeiten gesucht, wie man da noch Finanzierungen hinbekommt. Ja, alle Mittel werden angezapft. Also das wird schon immer schwieriger jetzt. Das merkt man. Es sind immer mehr Garantien nötig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso der Markt halt jetzt auch wieder so ein bisschen nervöser wird im ganzen KI-Infrastruktursektor. Eigentlich sieht alles ganz gut aus. Zahlen super, Prognosen erhöht. Ja, angeblich in den nächsten Jahren weiter riesiges Wachstum. Aber es steht halt alles ja auf, sag mal, tönernen Füßen mit sehr fragwürdigen Finanzierungen, mit Meta, die dann alles außerhalb der Bilanz dann irgendwie machen mit ihren Schulden und so weiter. Das war die Geschichte, glaube ich, mit BlackRock. Also dieses Rechenzentrum gehört dann zum Großteil BlackRock, ein bisschen bei Meta, ist aber nicht bei Meta bilanziert. Also da kommen schon wirklich viele schwierige Sachen. Ja, und ein anderes Thema, was wir vorhin angesprochen hatten, ganz kurz noch, weil sonst wird es zu lang alles hier, wieso der Markt nervös wird. Ja. Wer war das nochmal, Daniel? Es war doch mal so ein japanisches Unternehmen, es war kein chinesisches, oder? Wo man gesagt hatte, die sind jetzt neuer Konkurrent zu diesen ASML-Maschinen. Das war aber dann eher so, also nicht diese ganz kleinen Strukturen, das waren noch irgendwelche anderen Sachen noch. Ne? Von denen hat man übrigens jetzt auch, glaube ich, gar nichts mehr gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das jetzt war.
Nee, das war tatsächlich nicht wirklich ein Unternehmen. Es war auch mal so, dass irgendwie, ja, so Canon und so Maschinen.
Ja, genau.
Nee, es war Canon, tatsächlich, aber es gab noch mal was, dass es angeblich sogar eine EUV-Technologie gibt, die sogar viel kleiner ist. Ja. Es war aber mehr in so einer Universität dann sozusagen, dass daran geforscht wurde. Das war aber von Serienfertigung, also Lichtjahre davon entfernt, ja. Und du willst jetzt schon den eleganten Übergang zur ASML-News machen, die aber jetzt dafür gesorgt hat, dass die Aktie auf jeden Fall mal wirklich ein gutes Stück nach unten gekommen ist. Es gab nämlich bei The Information einen Bericht, man weiß allerdings auch gar nicht, muss man auch dazu sagen, also komplett zu 100% valide ist das, glaube ich, auch gar nicht. Also es wurden irgendwie zwei unbestätigte Quellen dann eben hier genannt, denn andere Nachrichtenportale haben davon nichts gewusst. Tatsächlich, man muss allerdings dazu sagen, The Information ist eigentlich schon eine recht gute Quelle und eine seriöse, die schreiben das in der Regel nicht einfach so, aber man muss trotzdem dazu sagen, so 100% Bullet Proof ist das Ganze noch nicht. Es hat aber dafür gereicht, dass ASML unter Druck geraten ist. Was sind nun die News gewesen? Es soll nun ein Unternehmen in China geben. Man weiß auch nicht mal genau, welches Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, welches das sein soll. Es gibt Gerüchte.
Die Quellen sollten das nicht teilen, den Namen.
Ja, es gibt Gerüchte, um welche Unternehmen es sich da handelt, aber auch das ist nicht bestätigt. Aber anscheinend soll dieses Unternehmen DUV Immersion Systeme herstellen können. Und zwar soll es in diesem Jahr noch zu 5 Auslieferungen hier insgesamt kommen, was die Geräte dann eben angeht. So, jetzt natürlich nun die Frage, wie gefährlich ist das Ganze für ASML oder was heißt es nun? Mal so, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an, die Technologie an sich. Ihr merkt es schon, DUV, bei ASML reden wir eigentlich mehr von EUV, also der neuen Technologie. ASML hatte diese Technologie, also DUV Immersion, das ist so das Äquivalent, das ist der ASML Twin Scan NXT, die 1980er Serie. Das ist sozusagen das Äquivalent zu diesem chinesischen Gerät. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das gibt's und wird ausgeliefert. Das hatte ASML bereits im Jahr 2013 bis 2015 und zwar in der Auslieferung. ASML soll im Vergleich von diesen Maschinen weit über 100 Stück verkaufen. Also das Problem bei diesen Maschinen, das ist eben nicht nur die Technologie an sich, sondern auch die massenhafte Herstellung davon. Also man kann auf jeden Fall davon sagen, also diese Technologie, von der wir hier reden, die nun ausgeliefert werden soll, die ist über 10 Jahre hinter der aktuellen Technologie von ASML hinterher. Von EUV, da brauchen wir noch gar nicht darüber reden, also EUV, das ist mehrere Generationen voraus dem Ganzen. Und davon sind die also wirklich noch extrem weit davon entfernt. Also ihr könnt euch vorstellen, im technologischen Bereich, also 2013, das ist ungefähr so, wie wenn du das Nokia 3210 mit irgendwie dem iPhone 10 vielleicht vergleichen würdest. Ja, also da sind wir wirklich noch extrem weit davon entfernt. Und das heißt jetzt auch nicht, dass jetzt China 1 oder 2 Jahre davor ist, EUV-Maschinen dann salonfähig zu machen. Also das muss man da schon realistisch so einordnen. Wie gesagt, denkt dran, ich habe ASML-Aktien, aber trotzdem, wenn das da jetzt irgendwie deutlich näher dran wäre, würde ich euch das natürlich sagen. Also von der Warte aus ist das überhaupt kein Problem, meiner Meinung nach. Ja. Was jetzt allerdings hier ein kleines Problem ist oder weshalb jetzt hier auch so ein bisschen Skepsis dann eben drin ist, wir wissen natürlich, ASML ist extrem gut gelaufen und sollten sie jetzt, es gibt hier die Vermutung, dass im nächsten Jahr bereits 20 Maschinen ausgeliefert werden könnten, wenn das Ganze stimmt, oder so ungefähr 20. Das könnte tatsächlich aber trotzdem einen Milliardenschaden für ASML dann eben bedeuten, weil eben diese Technologie, die DUV, die darf an China ja noch ausgeliefert werden. Und da würden wir tatsächlich so ein bisschen davon reden, dass also hier ja so eine gute Milliarde bis 1,5 Milliarden tatsächlich vielleicht sogar fehlen könnten. Das sind jetzt zwar nur ein paar Prozent insgesamt von den Umsätzen von ASML, aber ich meine, es fehlt halt trotzdem dann im Endeffekt, ja. Und deswegen ist jetzt halt so ein bisschen, ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, dass jetzt der Kurs eben darauf dann eben auch mal wieder so ein bisschen durchschnauft, weil wir es ja sowieso gesagt haben, also die Aktie, die war ja jetzt zuletzt schon extrem gut gepreist. Die hat in einem Jahr mal so gute 150% oder so fast 150% zugelegt. Und wenn es dann halt jetzt mal irgend so ein Haar in der Suppe gibt, und das muss man halt einfach sagen, das ist die Nachricht für mich, dann ist es auch für mich nachvollziehbar, dass jetzt hier der Kurs nachgibt. Trotzdem muss man fairerweise auch dazu sagen, dass es hier jetzt also langfristig gesehen oder auch dem Plan von ASML ja eigentlich keine wirklichen Steine in den Weg legt, weil ja sowieso EUV die neue Technologie dann eben ist, auch für die Zukunft, und die sowieso für den chinesischen Markt nicht zugänglich ist. Aber man kann eben auch dazu sagen, also obwohl die so weit entfernt sind, also über 70% aller weltweit benötigten Halbleiter, also sind eben auch zum Beispiel in Autos, in Haushaltsgeräten oder in der Medizintechnik, die nutzen dann eben solche Halbleiter, die man mit DUV-Maschinen bauen kann. Also das ist schon wirklich ein großer Markt, EUV, das ist wirklich so der High-End-Markt, aber das Ganze verschiebt sich natürlich dann eben auch immer mehr. Und deswegen nachvollziehbar, aber dass jetzt hier ein chinesisches Unternehmen irgendwie auch nur in der Nähe davon ist, eine ASML konkurrenzfähig zu werden. Ich persönlich sage da ein ganz klares Nein, weshalb mich diese News nicht wirklich schockiert und ich auch nicht drüber nachdenke, mich irgendwie von meinen ASML-Anteilen zu trennen. Also so viel zu dem Thema. Genau. Ja. Und dann wollen wir euch natürlich auch nicht die aktuellste Zahlenentwicklung vorenthalten. Coca-Cola, wirklich wieder ein sehr solides Quartal hingelegt. Man hat auch gesagt, dass auch die Fußball-WM daran einen großen Anteil hatte. Die Net Revenues, die sind wieder um 7% gewachsen. Mhm. Die Organic Revenues, die sind um 6% gewachsen. Operating Income ist um 9% gewachsen. Die Operating Margin, die hat um 0,8 Prozentpunkte zugelegt, von 34,1 auf 34,9%. Also wirklich wieder sehr, sehr solides Quartal. Und eben wie erwähnt, also vor allem die WM hat man so als Wachstumsmotor hier auserkoren. Es gab nämlich hier eine wirklich umfangreiche Kampagne, die hat sich auf mehr als 180 Märkte hier beschränkt und hat wohl über 60 Milliarden digitale Impressionen erzeugt. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wieder deutlich mehr Cola konsumiert wurde. Zeigt eben oder unterstreicht eben auch, ja, seht ihr, wie das erste Marketing-Opfer hier, der Michael hebt nämlich gerade seine Cola Zero Dose in die Kamera rein.
Mit Nick Woltemade, yeah.
Naja, der war ja gar nicht bei der WM mit dabei, oder?
Ich weiß nicht. Einmal ist eingewechselt worden, glaube ich, im Einspiel.
Ja, aber wirklich viel gesehen hat man nicht, genau. Ja. Also wirklich wieder sehr stark gewesen.
Das Cola weiter hier, ne? Also PayPal interessiert ja immer noch viele. Ich habe ja lange, vor langer Zeit das Handtuch dann geworfen bei der Aktie. Jetzt waren die Zahlen ja sogar besser als erwartet. Ne? Man muss sagen, ne, das ist ein Wachstum. Es gab ja irgendwann letztens nochmal Zahlen von Stripe. Also die wachsen ja, glaube ich, in den mittleren 20%-Bereich. Angeblich haben die auch Übernahmeinteresse. Aber PayPal jetzt 8,68 Milliarden Umsatz. 5% Wachstum, 3% Wachstum währungsbereinigt. Ergebnis pro Aktie 1,38 Dollar, da waren die Schätzungen nur 1,28 Dollar, aber es ist trotzdem eine Schrumpfung von 1%. Das Payment-Volumen ist um 10% immerhin gewachsen, was ja nicht schlecht ist. Ne? Und die Guidance wird leicht angehoben auf jetzt 5,38 Dollar pro Aktie. Man hatte vorher gesagt, es soll ein niedriges, einstelliges Minus geben. Und jetzt könnte es leicht positiv sein. Ne? Also unterm Strich, ja, so ein kleiner Turnaround. Die Story über PayPal ist ja, glaube ich, jetzt eher, werden die jetzt übernommen oder nicht. Sehr schwer zu sagen. Aber ja, jetzt ist die Aktie sogar wieder 1,5% im Minus. Ist ja nach Zahlen echt das zäheste Biest auf der Welt. Ne? Also ich habe die Aktie, ich habe sie auf der Watchlist das Jahr, aber nur um zu gucken, was sie macht, aber ich werde sie einfach nicht mehr handeln. Hab noch nie Glück gehabt mit der Aktie irgendwie.
Vollkommen nachvollziehbar. Und ebenfalls eine Aktie, die sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht hat und auch wieder so ein bisschen dem Software-Sektor geholfen hat. Jetzt bei den Amerikanern weiß ich jetzt nicht, wie sehr eine Magic da hilft, aber ich würde sagen, auf jeden Fall so bei den deutschen Werten, da schauen doch die Leute auch auf eine Magic und man muss halt auch wieder dazu sagen, auch bei Nemetschek hat man nichts von irgendwelchen Disruptionen gesehen, eher im Gegenteil, also die Prognosen entweder erfüllt am oberen Ende, teilweise wurden sie auch aufgrund von der HCSS-Übernahme noch so ein bisschen konkretisiert, aber auch bei Nemetschek läuft es wirklich sehr gut, denn ohne Übernahme erwarten sie weiterhin Umsatzwachstum zwischen 14% und 15% und eine EBITDA-Marge von weit über 30%, also auch da läuft es wirklich sehr gut. Mit der Übernahme soll der währungsbereinigte Umsatzwachstum sogar bei über 20% dann liegen. Und das ist dann eben inklusive der Übernahme. Die soll zwar kurzfristig die Profitabilität belasten, ist aber natürlich nachvollziehbar, was das Ganze dann eben angeht. Und auch da merkt man eben, also dem Software-Sektor, es ist echt paradox, ja. Also der Sektor ist so ausgebombt, obwohl also fast alle Unternehmen, also entweder am oberen Ende sind, sogar die Erwartungen über erfüllen oder teilweise sogar oder viele sogar die Prognosen erhöht haben. Also es ist halt wirklich die Frage, wie lange bleiben die noch auf dem Niveau da unten? Denn ja, es muss eigentlich irgendwann auch mal wieder ein bisschen Anpassung geben. Aber wie gesagt, dass sie so auf diese ganz alten Bewertungsmultiplen kommen, das glaube ich jetzt tatsächlich zumindest mal so schnell dann auch nicht mehr, aber dass es hier mal so eine flächendeckende Erholung geben könnte oder dass hier diese Kurs, es ist jetzt erst eine kurzfristige Rallye gewesen, dass die noch deutlich weitergehen könnte, halte ich für nicht ausgeschlossen, ja.
Ich meine, Nemetschek ist jetzt heute auch wieder 5% im Plus, sieht ganz gut aus und hat sich jetzt auch kurz, die ist ja die letzten 3 Tage auch schön gestiegen, jetzt über die 50-Tage-Linie, 60-Euro-Marke geknackt, also könnte eine Trendwende werden, ne? Apropos Trendwende, vielleicht noch kurz zum Schluss, Bechtle, die haben wir auch schon öfters mal besprochen. IT-Dienstleister haben es sehr schwer gehabt. Ich meine, wenn dein Geschäft in Deutschland oder in Europa ist, wo die Wirtschaft nicht wächst und wo dann die Kunden versuchen immer und immer wieder dann Investitionen zu verschieben, hat man es halt sehr schwierig. Jetzt hat man aber Q2-Zahlen gemeldet und die waren doch ja wirklich erstaunlich gut. Umsatz 1,73 Milliarden, 16% Wachstum und auch das Ergebnis, das ist sogar um 20% gestiegen. Also das Ergebnis vor Steuern und das war deutlich besser als erwartet. Und man erhöht jetzt die Prognosen fürs Gesamtjahr und die Aktie macht einen Freudensprung. 14% im Plus, auch Bechtle. Ja, ich meine, auch der ganze, die meisten deutschen Nebenwerte, abgesehen von den, naja, ich sag mal, Chip-Werten, KI-Werten, die sind ja ein Trauerspiel, auch Bechtle. Ja, ich meine, da war kein Blumentopf mit zu gewinnen. War jetzt aber sogar im Tief ja schon mal bei 26 Euro. Jetzt stehen wir wieder bei 36, 37 Euro über der 200-Tage-Linie. Also auch hier vielleicht Chancen auf ein Comeback. Ja, so finde ich auch. Also ich habe sie ja schon seit Ewigkeiten bei mir so im Nebenwerte-Depot. War mal früher mein Highflyer, dann jetzt jahrelang nichts. Ne? Aber es ist ja eigentlich ein gut gemanagtes Unternehmen und eigentlich mittelfristig weiter sehr spannend. Und ja, fand ich jetzt auch erstaunlich, dass man hier jetzt so gut abgeschnitten hat einfach. Ne? Also ich glaube, das kam auch unerwartet, sonst hätte die Aktie vorher schon reagiert, aber hat sich nichts getan die Tage davor wirklich. Ne? War jetzt richtig schön.
Genau. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen, genau zu der Zeit wieder, wo sich Michaels Kamera verabschiedet. Wir werden definitiv natürlich über die aktuellsten Zahlen berichten. Wir werden es diesmal tatsächlich wahrscheinlich leider nicht schaffen, zusammen einen Livestream auf die Beine zu stellen. Vielleicht werde ich heute Abend bei mir auf dem Kanal einen Stream machen, ich weiß es aber noch nicht genau. Ansonsten werden wir sehr wahrscheinlich etwas zeitnah nochmal eine Folge veröffentlichen. Spätestens dann vielleicht Freitag früh, weil dann alle Großen mit dabei waren. Deswegen abonniert den Kanal, dann wisst ihr auch sofort, wenn die neue Folge da ist. Und dann hoffen wir euch, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu dem Thema mit ASML? Habt ihr da jetzt so ein bisschen Sorge? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.